Die Technik und ich, wir beide werden noch mal irgendwann Freude, aber wahrscheinlich erst in der Ewigkeit, weil es das dort noch Technik geben sollte. Ich möchte dem Herrn Jesus einfach danken, dass ich hier sein darf und freue mich so von Herzen, dass ich immer wieder auch eingeladen werde und dass die Verbindung geblieben ist. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, dass ihr noch wisst, was eigentlich das letzte Thema war, was ich hatte vor dem heutigen Thema. Kennt ihr das noch? Wie geht es dir mit Jesus in deiner Familie? Amen. Und ich habe gesagt, ich habe eine Predigtreihe, es sind drei Themen. Heute ist das zweite Thema, wie geht es dir mit Jesus ganz persönlich? Und wenn ihr wollt und Gott will, dann werde ich beim nächsten Mal das Thema haben, wie geht es dir mit Jesus in deiner Gemeinde? Ich glaube, dass diese drei Beziehungsebenen sehr, sehr wichtig sind. Und wie geht es dir mit Jesus persönlich? Das ist wirklich heute so, wie unser Bruder am Anfang gesagt hat, das ist eine sehr persönliche Angelegenheit und dafür habe ich auch gebetet. Ich habe immer das Problem, dass wir als Prediger, wir bereiten uns vor und das ist auch gut so, aber wenn der Herr Jesus nicht persönlich das Herz der Menschen bewegt durch den guten Heiligen Geist, das ist alles für die Katz. Dann können wir auch draußen grillen gehen. Und mein Gebet ist es, dass du persönlich heute für dich hörst, nicht für den anderen. Das Erste, was ich sagen möchte, ist ein Zitat von Erich Schnepel. Die Älteren kennen ihn, glaube ich. Erich Schnepel ist ein bekannter Mann in der christlichen Szene. Bisschen älter, aber das muss nicht heißen, dass es schlechter ist. Ganz im Gegenteil. Der hat mal etwas gesagt, was mich sehr bewegt. Und zwar hat er gesagt, obwohl Jesus viel an uns vermisst, will er nicht aufhören, uns bis in Ewigkeit lieb zu haben. Das ist ein wunderbares Zitat von Erich Schnepel. Und das ist das Fundament unserer Beziehung. Es ist nicht unsere Liebe zu ihm. Dann gehen die Lichter aus, wollte ich schon gerade sagen. Können wir einpacken. Keiner von uns, auch du nicht, liebst den Herrn Jesus so, wie es ihm gebührt. Das werden wir erst in der Ewigkeit machen. Aber der Herr Jesus liebt uns jetzt schon mit der gleichen Liebe, wie er uns auch ewig lieben wird. Und das ist großartig. Das ist übrigens der Grund, weil du hier sitzt. Oder hattest du vielleicht gedacht, dass es deine Anstrengung ist oder dein Können oder deine Frömmigkeit? Es ist seine Liebe. Ich habe 5 Punkte in meiner Predigt. Das erste ist, das Fundament einer Beziehung zu erläutern. Was meint ihr denn? Was ist das Fundament einer Beziehung? Mit das Wichtigste überhaupt. Was ist denn das Wichtigste für uns Christen generell? Würde? Ja, die Liebe. Und das ist auch das wichtigste Fundament einer Beziehung. Auch der Beziehung zwischen mir und dem Herrn Jesus. In Hesekiel Kapitel 16, Vers 8, da steht, und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe, und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße, und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herre, und du wurdest mein. Das ist die Seite vom Herrn, wie er das sieht. Du wurdest mein. Kannst du das von dir so sagen? Dass du weißt, dass Gott zu dir gesagt hat, du bist mein. Das musst du wissen. Und das zweite ist Psalm 18, Vers 2. David spricht dort, ich liebe dich, Herr. Das ist die Erwiderung. Gott sagt, ich liebe dich und du sagst, und ich liebe dich, Herr Jesus. Das ist auch in einer menschlichen Beziehung die Grundlage, ich hoffe zumindest, ohne Zwang, freiwillig. Liebe ist freiwillig. Hast du das schon zum Herrn Jesus gesagt? Herr, ich liebe dich. Wir kommen ja oft zum Herrn Jesus, Mit tausenden von Bitten, wir dürfen bitten, nichts dagegen, also wir dürfen bitten, aber wie oft hört er uns einfach sagen, Herr Jesus, ich liebe dich, du bist fantastisch. Wann hast du ihn das letzte Mal von Herzen gesagt, Herr, ich liebe dich? Und nicht so abgedroschen, so, ja, Herr, ich liebe dich, sondern so richtig, so von ganzem Herzen. Ist deine Familie, ist deine Beziehung zum Herrn Jesus noch intakt? Also seine Liebe zu dir, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die ist immer gleich. Aber deine Liebe zu ihm, ist es noch eine Liebesbeziehung? Deine Dienste, die du tust, ist es noch so gekennzeichnet von einer Liebe zu ihm? Nicht so, ach Herr, ich muss heute zum Gottesdienst. Hey, ich darf. Ich darf heute Kinderstunde machen, ich darf singen, ich darf spielen, ich darf moderieren, ich darf predigen. Wer bin ich überhaupt, dass ich bin ja gar nicht würdig. Ich dürfte hier oben nicht stehen. Jedes Wort, was ich sage, ist viel zu unwürdig, um diesen Herrn zu beschreiben. Und trotzdem ruft er uns in die Nachfolge. Was für ein Gott. Die Liebe, diese freiwillige Entscheidung und das Fundament der Wahrheit. Eine Beziehung kann nur gelingen auf das Fundament der Liebe und der Wahrheit. Jesus sagt in Johannes 8, 31, 32 etwas. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht uns frei. Das Problem ist, dass viele Beziehungen sich Geschichten erzählen, aber nicht die Wahrheit. Na Schatz, wie geht's dir? Blendend. So ein Hals, aber wie geht's dir? Blendend. Dann fragst du einen Bruder, und wie geht's dir mit dem Herrn Jesus? Ach ja, gut. Der liest zwar schon 5 Wochen keine Bibel. Der betet kaum noch, aber wie geht's dir, Bruder? Gut. Seid ihr eine Gemeinde, in der man ehrlich sagen darf, wie es einem geht? Oder habt ihr Angst zu bekennen, oh, wenn ich jetzt sage, dass ich schon seit 2 Wochen nicht bete, dann denkt er ja, ich bin Atheist. Ist hier einer drin, der ein Gebetsleben führt, wie Jesus sich das eigentlich wünscht? Kann der mal aufstehen, den möchte ich mal sehen. Ja, super. Einer steht auf. Ich würde nicht aufstehen. Weil selbst alles Gebet, was wir tun, ist nicht würdig genug für ihn. Versteht ihr? Dieses Fundament einer Beziehung, auch die Wahrheit. Jesus möchte in eine Beziehung mit dir treten, in der die Wahrheit da ist. Wenn du morgens aufstehst und du hast Angst, zum Arzt zu gehen, weil du nicht weißt, wie die Diagnose ist, dann musst du nicht den Helden spielen. Dann musst du sagen, Herr Jesus, ich habe Todesängste. Oh, ich habe Angst, was der da gleich sagt. Aber du bist bei mir. Kannst du diese Angst vertreiben? Betest du so? Oder betest du so, ach Herr Jesus, schon, du bist mein Herde und es wird schon alles gut. Und Jesus sagt, hallo, du hast die ganze Nacht nicht geschlafen vor lauter Angst. Warum erzählst du mir Geschichten? Möchtest du, dass dein Kind zu dir kommt, wenn es Angst hat und sagt, Papa, ich habe keine Angst. Alles gut. Was würdest du dann denken als Mama und Papa? Ach, was für einen tollen Sohn, tolle Tochter ich habe. Nö, ich nicht. Ich würde sagen, ich muss irgendwas falsch gemacht haben in meiner Erziehung, dass mein Kind sich nicht traut, mir die Wahrheit zu sagen. Jesus möchte, dass du in die Wahrheit sagst. Wie geht's dir? Dreckig. Dein Bibellesen? Eingeschlafen. Die Liebe zu den Verlorenen? Kalt. Und jetzt? Jetzt musst du mich erneuern, Herr. Ich brauche eine Erneuerung. Vielleicht kann das dein Gebet heute sein. Tori hat mal gesagt, vielfach brauchen die Menschen die Wahrheit am nötigsten, die sie am wenigsten hören wollen. Wir sind als Christen in eine Gemeinschaft berufen, nicht, dass wir uns irgendwie erzählen, was der andere hören möchte. Ach, lieber Bruder und so. Wir haben uns ja so eine Sprache angewöhnt, so eine Kanaansprache, wisst ihr? Alles übertünchen wir mit frommen Worten. Ich kann mir manchmal denken, dass der Herr Jesus da oben sagt, Mensch, der kapiert es immer noch nicht. Das Fundament einer Beziehung. Hast du dich freiwillig bekehrt? Und denkt dir zu, was erzählt er da? Du, ich weiß ganz viele Menschen, die haben sich bekehrt, weil Druck da war. Ja, Papa ist Ältester, muss ich da auch bekehren. Diese Bekehrung ist auf Sand gebaut. Warum hast du dich bekehrt? Weil der Druck zu groß war in der Familie, alle sind gläubig, naja, muss ich mich auch mal bekehren? Was war der Grund deiner Bekehrung? Hast du erkannt, dass du diesen Jesus brauchst, weil du ohne ihn ewig verloren gehst? Hast du erkannt, dass du jemanden brauchst in deinem Leben, der dich durchbringt? Dass er der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit, das einzige Leben, was wirklich sich lohnt zu leben? Was war das Motiv? Und dann das Zweite. Was gibt eine Beziehung Tiefe? Das ist eine wichtige Frage. Wisst ihr, was das ist? Gemeinschaftliche Erlebnisse. Wenn du etwas erlebst mit jemandem, dann tut das die Beziehung vertiefen. In den Psalm 46, Vers 2, da steht, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Das heißt, der Psalmist, der war dort, das ist ja von den Seelen Koras, die waren dort in Nöte. Sonst könnte der ja nicht schreiben, in Nöten reichlich zu finden. Simon, und das ist das, warum du auch in Nöte bist und kommst. Warum? Damit du Erfahrung machst mit deinem Gott. Ich hoffe, dass ihr nicht nur Sonnenscheinchristen seid. Kennt ihr Sonnenscheinchristen? Die sind immer nur gut gelaunt, wenn das finanziell gut geht, in der Familie alles glatt läuft und im Glaubensleben alles glatt läuft. Und sobald Schwierigkeiten kommen, Krankheit, finanzielle Nöte, Schwierigkeiten in der Familie, dann ist der Herr irgendwo eingeschlossen. Diese Erlebnisse, Psalm 94, Vers 17, da steht, wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele hätte im Schweigen gelegen. Welche Erfahrung hast du gemacht? Und jetzt überleg mal in dein Leben, wo war dir der Herr nahe? Hast du Erfahrung gemacht mit Jesus? Machst du Erfahrung mit Jesus? Ich sage euch mal einen Satz. Wer mit Jesus lebt, er lebt ihn. Und wer nicht mit Jesus lebt, er lebt ihn nicht. Wenn du jemanden fragst, der sagt, er ist Christ, und du sagst, du erzähl mir mal, was erlebst du mit diesem Herrn Jesus? Er sagt, oh, das weiß ich nicht. Wie bitte? Also wer mit Jesus lebt, mit Jesus, das ist nicht irgendjemand, der ist das Leben, er ist Gott. Das muss doch zu sehen sein. Ist jemand in Christus? Ist er eine alte Kreatur? Ach so, eine neue steht da, Entschuldigung. Das ist ja eine neue Kreatur. Ja, was ist denn da neu geworden? Was ist neu geworden, als du dich bekehrtest? Was ist neu geworden in deinem Leben? Vielleicht warst du früher ein Alkoholiker und du trinkst nicht mehr. Wunderbar. Vielleicht warst du früher sehr zornig und heute bist du ruhiger geworden. Wunderbar. Vielleicht hast du früher nur dich um dich selbst gedreht und warst ein ganz fetter Egoist und heute hast du einen Blick für den Nächsten. Wunderbar. Es muss doch sichtbar sein. Was hat sich denn verändert in unserem Leben? Die Erlebnisse. Wenn ich dich jetzt hochholen würde, könntest du etwas erzählen, was du gestern mit Jesus erlebt hast und vorgestern und letzte Woche? Oder sagst du, kennt ihr die Geschichte? Da war ein alter, gläubiger Mann. Oh, der hat viel erlebt mit Jesus. Ganz viel. Und dann ist er alt geworden. Hier sind ja auch einige, die ein bisschen älter sind als 20. Da ist er alt geworden. Und dann kommt ein junger Bruder zu ihm mit einem brennenden Herz für Jesus und erzählt ihm, wie er in der Stadt Traktate verteilt hat und Menschen die Botschaft gepredigt hat. Und der Alte, der mittlerweile im Ruhestand war, übrigens, Ruhestand gibt es nicht im Reich Gottes. In der Welt, im Reich Gottes gibt es keinen Ruhestand. Das hat Tante Gertrud mir immer gesagt, das stimmt. Und sagt nicht, oh, ich bin 80. Gott hat mit einem 120-Jährigen unglaublich viel bewegt, mit Mose. Mit 80 hat er ihn berufen, Israel rauszuführen. Der war 80. Also wenn du 80 bist, fängt dein Leben erst an. Nicht wie der Judo Jürgens mit 66. Bei Gott fängt das mit 80 auch noch an. Bis 120 hat er ihn gebraucht. Sieh mal, da kam dieser Junge und erzählt das, und der Alte, der war in Ruhestand. Schon lange nicht mehr in der Bibelstunde und schon lange nicht mehr unterwegs für den Herrn Jesus. Und dann sagt er, kleinen Moment, mein Junge, ich will dir mal zeigen, was ich alles erlebt habe. Und dann macht er sich auf seinen Dachboden auf, holt eine Kiste runter. Da waren seine ganzen Notizen drin, was er so alles erlebt hat mit den Herrn. Ja, und dann legt er die Kiste da auf den Tisch und will gerade rausholen, die Zettel. Und der guckt da rein und sagt da, haben die Mäuse aufgefressen. Kann es sein, dass in dein Leben auch geistlich die Mäuse deine Erlebnisse auffressen? Ruhst du dich aus, was du früher mal mit dem Herrn Jesus erlebt hast, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren? Dann bist du genau so wie dieser alte Mann. Ich hoffe, dass deine Beziehung zum Herrn Jesus noch viel lebendiger ist als noch vor 10 Jahren. Ich hoffe. Sich Zeit füreinander nehmen ist ein wichtiges Fundament, um eine Beziehung zu vertiefen. Ich lese uns mal eine Stelle vor, die kennt ihr, Prediger 3, Vers 1. Alles hat seine Stunde, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Hast du Zeit mit Jesus? Wie nimmst du dir Zeit für ihn? Kennst du Spaziergänge mit dem Herrn Jesus? Die kenne ich sehr gut. Durch meine Krankheit muss ich mich bewegen, sonst wäre das schlimmer. Deswegen bin ich auch immer hier so am Laufen. Das tut mir gut. Aber ich nutze diese Spaziergänge, um mit Jesus zu reden. Wenn du Auto fährst, was machst du da? Schimpfst du, dass die Leute alle nicht so richtig Auto fahren können? So, das kenne ich auch, mache ich auch. Das mache ich auch. Aber ich lerne es langsam, dass ich das Radio ausmache, auch ganz ruhig mal, und dann dem Herrn Jesus mit ihm reden. Gestern war ich auf der Autobahn, Stau. Oh, ich war nach Hause, war schon Abend, Stau, Unfall. Was machst du? Ich wollte gerade anfangen zu jammern, da hat der Herr gesagt, hallo. Und dann habe ich gesagt, ja Herr, erstens danke ich dir, dass ich den Unfall nicht habe. Das Zweite möchte ich dich bitten für die Verletzten, erbarm dich über sie. Erbarm dich über Familie, ich hoffe, dass dort keiner tödlich verunglückt ist, dass du da gnädig bist. Ja Herr, und dann können wir uns jetzt nochmal ausführlich über die Predigt unterhalten. Stau war da, ging nichts mehr. Leute sind da rausgegangen, der eine hat die Jacke ich wollte zuerst mal sagen, wollen Sie die Liege haben? Der wusste, dass das länger dauert. Und ich habe die Zeit versucht zu nutzen. Gelingt mir nicht immer. Manchmal gehöre ich auch zu denen, die schimpfen und ich bin nach Hause. Merk dir mal diesen Satz, den ich dir jetzt vorlese. Einer der wichtigsten Sätze, die ich in meinem Glaubensleben gehört habe. Die Zeit ist das wertvollste Gut im Lichte der Ewigkeit. Merk dir diesen Satz. Die Zeit ist das wertvollste Gut im Lichte der Ewigkeit. Ich habe noch nie einen Menschen auf dem Sterbebett sagen hören, du, ich bereue so, dass ich so viel Zeit mit meiner Frau verbracht habe. Oder die Frau, das Gegenteil, ne? Also das ist anders. Oder dass jemand gesagt hat, du, ich bereue das so, dass ich so viel Zeit beim Bibellesen investiert habe. Habe ich noch nie gehört von einem Gläubigen am Sterbebett. Aber ich habe oft gehört, hätte ich doch, was denn? Hätte ich mir mehr Zeit genommen. Für was denn? Fürs Bibellesen, fürs Gebet, für meine Kinder, für meine Frau, für die Gemeinde, für die Investition in die Ewigkeit. Hätte ich doch. Möchtest du eines Tages so auf dem Sterbebett liegen? Ich nicht. Vielleicht musst du heute Buße tun, weil du deine Zeit verkehrt eingesetzt hast. Wisst ihr, wie viel Zeitfresser wir haben in unserem Leben? Wie viel Zeitfresser? Manchmal schäme ich mich vor meinem Herrn, dass ich sage, Herr, kann man nur so dumm sein? Ich darf mit Gottes Gnade 30 Jahre in der Nachfolge sein. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt nicht verstanden. Manchmal denke ich also, Herr, dass du das mit mir aushältst, das ist ja unglaublich. Sorge wieder dafür, dass du Zeit mit Jesus hast. Wisst ihr, was ich früher gemacht habe? So, da war ich gerade ein halbes Jahr bekehrt. Da war ich auf einer Kurzbibelschule und da war ein Bruder, ein junger Bruder, und er sagte, ich bin jetzt mal für eine Stunde weg. Also es war nicht H.B. Kerkeling, sondern das war, ich bin jetzt mal für eine Stunde weg. Ich sage, was machst du denn? Ich habe ein Rendezvous. Ich denke, wir sind auf einer Bibelschule, Junge, und nicht auf eine, irgendwelche Partys hier. Nein, nein, ich habe ein Rendezvous. Ich sage, was für ein Rendezvous hast du mit Jesus? Was? Ja, was machst du denn jetzt? Ich setze mich da oben auf die Bank, da bin ich ganz allein, aber er ist da und ich nehme mir eine Stunde Zeit und rede mit ihm und bete ihn an und genieße seine Gegenwart. Vielleicht können wir das mit einbauen in unserem Leben, vielleicht nicht eine Stunde, aber gewöhn dir vielleicht an, heute 5 Minuten ein Rendezvous zu haben. Sagen, Herr, ich will jetzt gar nichts von dir, ich möchte nur hier sein, deine Gegenwart genießen und dich anbeten. Du bist großartig. Nimm das mit. In jeder Beziehung passieren auch Enttäuschungen. Jemand hat mal gesagt, jede Enttäuschung hat etwas Positives, nämlich sie ist das Ende einer Täuschung. Ist gut. Ob es in unserer menschlichen Beziehung geschieht oder unser eigenes Gottesbild zerbricht, wie bei Hiob. Vom Hören sagen hatte ich gedacht, dich zu kennen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wisst ihr, was passiert? Bist du schon mal enttäuscht worden von Gott? Noch nie. Ich glaube, dann hast du Gott noch nicht erkannt. Jetzt wirst du große Augen machen. Ich sage, warum ich das so sage. Wir haben alle, machen uns unser Gottesbild. Und Gott ist nicht greifbar. Weißt du? Wenn du glaubst, dass du Gottes Bild begriffen hast, dann hast du überhaupt noch nicht verstanden, wer Gott ist. Wir haben alle bestimmte Bilder, auch vom Herrn Jesus. Und die müssen zerbrechen. Wisst ihr, es gibt, soll ich euch mal ein paar Bilder sagen? Wenn man mit dem Herrn Jesus lebt, dann kommt man nie ins dunkle Tal. Es gibt manche, die sagen das. Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du doch nie depressiv. Und es ist immer die Sonne da. Ja, das stimmt. Die Sonne ist er. Das Problem ist nur, dass wir das oft nicht packen. Du betest, Herr Jesus, bewahre meinen Sohn. Und er stirbt an einer Überdosis Heroin. Was dann mit deinem Glaube? Du betest die ganze Zeit in deiner Familie, dass die Ehe deiner Tochter gut wird. Und die Scheidung steht vor der Tür. Und du bist als Mama und Papa auf den Knien und ringst. Und? Bist du denn auch so, dass du sagst, Herr, deine Wege sind herrlich? Nein, ich nicht. Und wenn du so bist, dann hör endlich auf zu schauspielern. Und sag Gott endlich, Herr, ich verzweifle an dieser Situation. Ich bete mich kaputt. Ich bete für meinen Sohn und er geht immer weiter weg. Ich werde wahnsinnig, Herr. Was machst du denn? Ich denke, du liebst ihn. Ich denke, du und dein Haus sollt selig werden. Greif doch ein, bitte. Habt ihr noch nie so gebetet? Dann habt ihr noch nie gebetet. Schmeiß diesen ganzen fromm angetunschten Kram mal weg. Bringt nichts. Ist nur Heuchelei. Wisst ihr, was Heuchelei ist? Frömmigkeit ohne den Heiligen Geist. Das ist Heuchelei. Dass du aus dir heraus meinst, ein großer geistlicher Mann oder eine große geistliche Frau zu sein. Vergiss es. Übrigens steht in meiner Bibel, dass Gott die Schwachen gebrauchen kann, nicht die Starken. Bist du schwach? Halleluja. Dann kann der Herr in deinem Leben viel wirken. Bist du stark? Glaubst du, dass du stark bist? Kann Gott mit dir nichts anfangen. Wenn man enttäuscht wird. Und es ist gut, dass wir an so einen Punkt kommen. Ich war in meinem Leben oft an so einem Punkt. Habe ich Jesus nicht verstanden. Aber wisst ihr, dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, Herr, du bist zu groß. Du bist einfach zu groß. Und ich lege meinen ganzen Unglauben, meine ganze Verzweiflung einfach vor deinen Thron. Ich gebe das ab bei dir. Und dann bin ich zur Ruhe gekommen. Versuch nicht krampfhaft Gott in allen zu verstehen. Vielleicht ist das genau der Punkt, warum du momentan in einer Krise bist. Ja, ich verstehe Gott nicht. Och, du verstehst Gott nicht. Du wirst ihn nie verstehen. Die ganze Ewigkeit werden wir auch nicht ins Tausendstel hineingucken können in Gottes Herz. Das ist viel zu groß. Du bist nicht dafür da, um Gott zu verstehen. Er versteht dich, das ist wichtig. Gott ist zu groß. Und glaub es mir, wenn du glaubst, Gott zu verstehen, hast du einen Götze. Dann ist nämlich der Gott, das bist du. Dein kleiner Verstand. Wenn du das wirklich glaubst, dann, ich habe nachher Zeit in der Seelsorge, dann können wir beten. Gott ist viel zu groß. Der ist nicht nur eine Nummer zu groß, der ist Lichtjahre zu groß für uns. Aber er hat sich so klein gemacht, dass er in dein kleines Herz passt. Dieser große Gott. Der hat übrigens auch kein Problem, wenn du verzweifelst. Der hat genug Erfahrung mit Menschen. Wie lange gibt es Menschen? 4000 Jahre Menschheitsgeschichte davor, bis jetzt 6000 ungefähr. Ne? Also, ja. Was sieht er dort? Alles Versager. Wie bitte? Ja. Außer ein. Der hat geleuchtet wie die Sonne. Das war sein Sohn. Der hat 33 Jahre, nicht einen Tag ihm Probleme gemacht. Alle anderen Versager. Abraham, obwohl er der Vater des Glaubens ist, wer bin ich gegen Abraham? Ein kleines Licht, trotzdem versagt. David versagt. Jeremia versagt. Jesaja versagt. Hiob versagt. Alle. Und dann kommt die Sonne, Jesus. Und da konnte der Vater das erste Mal sagen, so stelle ich mir einen Mensch vor. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Hammer. Eines Tages im Himmel wirst du ihm ähnlich sein. Dann hat Gott ständig Menschen um sich herum, die 100% jede Sekunde das tun, was sein Herz erfreut. Freust du dich darauf? Ich ja. Aber hier auf Erden, tja, ist nicht so viel los mit uns, ne? Mit mir auch nicht. Aber das Schöne ist, dass wir an der Hand Jesu ans Ziel kommen. Nicht, weil du kannst, weil er kann. Das Vorletzte, Gefahren einer Beziehung. Das ist zum Beispiel, wenn man zu hohe Erwartungen hat, auch in einer menschlichen Beziehung. Wie viele Eheprobleme gibt es nur, weil man eine falsche Vorstellung von seinem Partner hat? Ja, ich habe gedacht, dass du. Ja, ist falsch gedacht. Manche sagen, ja, aber wir sind ja Christen. Ja. Ach so, und wenn Christen eine Ehe eingehen, dann gibt es ja keine Sünde mehr, weil es ja Christen sind. Wenn Christen zueinander Ja sagen, dann sagen zwei Sünder zueinander Ja, die begnadigt sind, aber trotzdem Sünder sind. Und wisst ihr, wir müssen eins verstehen, keine egoistische Liebe. Paulus warnt davor in Philipper 2, Vers 21. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Alle suchen das Ihre. Das ist das Kernproblem in der zwischenmenschlichen Beziehung. Wir suchen das, was ich will. Ja, der Bruder, der ist so, warum denn, warum? Ja, weil du so eine Vorstellung von ihm hast. Ja, genau. Und das ist dein Problem. In einer Ehe genauso. Ja, wenn du meine Frau kennenlernen würdest und die Frau, wenn du meinen Mann kennenlernen würdest. Um was geht es denn in einer Ehe oder in einer Beziehung? Als Christ, dass der andere glücklich wird. Du bist dazu geschaffen, andere glücklich zu machen, durch Gott. Fang ab heute an, nicht mehr deine Frau verändern zu wollen, sondern mach sie glücklich in Jesus. Sie ist mürrisch und störrisch und du sagst, ich liebe dich. Darf ich dir irgendwo helfen? Ich guck dich zwar an, hast du irgendwas eingenommen? Nein, 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 nein. Ich fange nur ab heute an, das zu tun, was Jesus tut. Was macht Jesus denn? 24 Stunden hilft er dir. Der ist 24 Stunden bereit, dir zu helfen. Der steht so morgens früh schon da. Was kann ich tun für dich, mein Kind? 24 Stunden. Ich habe gestern eine schöne Sache gehört. Ein Bruder war vor lauter Sorgen. Konnte nicht mehr schlafen. Kennt ihr das? Ihr Älteren kennt das bestimmt auch, ne? Oder? So Nächte, wo man nicht schlafen kann. Und der Bruder... Herr, hilf mir. Und dann steht er auf, mitten in der Nacht, liest den Psalm. Ich glaube 121 oder 22. Der Herr schlummert und schläft nicht. Und dann hat er gesagt, Moment, Herr. Wenn du wach bist, brauche ich es nicht zu sein. Lege mich wieder hin. Wenn du wach bist, Herr, brauche ich nicht auch noch wach zu sein. Lege mich wieder hin. Und dann hat er geschlafen wie ein Murmeltier. Der Herr passt auf uns auf. Wir müssen einfach nur gucken. Wenn die Liebe nicht mehr die treibende Kraft ist, dann wird es gefährlich. Ich habe von nichts mehr Angst in meinem Dienst, als dass ich eine ungesunde Routine bekomme. Ja, muss heute predigen. Ja, allein schon dieses muss heute predigen. Das habe ich mir abgewöhnt zu sagen. Oder ich muss da heute hin. Nein, ich darf, und dann habe ich noch eine kleine Klammer, so Gott will, dort dienen. Ich darf, in Klammern, so Gott will, dort dienen. Ohne Liebe sind wir uns selbst zur Last und durch die Liebe tragen wir einander. Das ist der Motor unserer Beziehung auch zum Herrn Jesus. Kannst du dich noch erinnern, jetzt möchte ich mal fragen, kannst du dich noch erinnern an den Tag deiner Bekehrung? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ja, wunderbar. So, wie ging es dir dort? Was für ein Gefühl war das, als plötzlich die Schuldfrage gelöst war? Kannst du dich noch daran erinnern? Bei mir ist es auch schon ein bisschen länger her, 1989, im Februar. Ich bin der Meinung auf einen Montag. Ich weiß nicht mehr das Datum, ist auch nicht so wichtig. Ich weiß nur, dass ich wiedergeboren bin. Und ich weiß, dass ich an diesem Tag dort auf die Knie ging. Ich weiß sogar noch die Straße, Ammannweg. Ich kann das Gebäude, ich weiß sogar den Ort, wenn ich da vorbeikomme, weiß ich immer, da vorne war ich auf den Knien. Vor 30 Jahren. Ich werde es nie vergessen, als ich von den Knien aufstand. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Wisst ihr, ich war belastet bis hier oben hin. Und als ich aufgestanden bin, hatte ich das Gefühl, dass ich Tonnen von meinem Herzen verloren hatte. Ich bin nach Hause mit meiner Mama gegangen. Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, das muss ich dazu sagen. Nicht, weil ich mich meiner Tränen schäme, sondern ich bin nicht so ein Typ. Wenn ich weine, dann weine ich aber auch ziemlich heftig. Und als ich nach Hause gegangen bin mit meiner Mama, ja, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich bin gegangen, habe ich geweint, dann bin ich gegangen, habe ich gelacht. Dann bin ich gegangen, habe ich geweint, bin ich lang. Das ging die ganze Zeit so. Lachen, weinen, lachen, weinen, lachen. Das hat sich echt abgewechselt. Und ich konnte es kaum begreifen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich abends hingelegt habe und ich habe geschlafen im Frieden Gottes. Ich muss dazu sagen, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich konnte davor Monate nicht schlafen. Kennt ihr das, wenn man nicht schlafen kann durch Sorgen oder durch Depressionen oder durch Ängste oder was auch immer? Das ist fürchterlich, oder? Das war so ein Segen. Werde ich den Herrn Jesus nie vergessen. Das Letzte, was ich sagen möchte, woran kann man eine gesunde Beziehung erkennen? Wisst ihr, woran man das erkennt? Man ist gerne zusammen. Gerne. In Psalm 122,1 sagt David, ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Bist du gerne mit Jesus zusammen? Bist du gerne dort, wo er ist? Bist du gerne unter Geschwistern? Dann hast du etwas gelernt. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, nachher heute Nachmittag bei meinen Geschwistern zu sein. Aber ich freue mich auch, zu Hause zu sein. Wisst ihr, wo mein Lieblingsplatz ist? Zu Hause bei meiner Frau und meinen Kindern. Und Jesus in unserer Mitte. Entweder ist eine Familie Horror oder Himmel. Himmel wird es dann, wenn Jesus in unserer Familie im Zentrum ist. Wann hast du das letzte Mal dein Kind gesagt, dass du es liebst? Wann hast du das letzte Mal deine Kinder in den Arm genommen und gesagt, ihr seid für mich das Größte? Und ich danke Gott, dass ich diese Zeit mit euch habe. Und solange ich lebe, werde ich für euch da sein, egal was ihr anstellt. Papas Tür ist immer auf. Immer. Die wird nie geschlossen. Warum will ich so handeln? Weil Gott so handelt. Weißt du, was im Himmel? Da steht so ein großes Schild. Herzlich willkommen. Wenn ich das Vaterherz Gottes beschreiben sollte, mit zwei Worten, herzlich willkommen. Das ist diese tragende, man ist gern zusammen. Man spricht miteinander. Das ist eine gute Beziehung, wenn man miteinander redet. Ja. Manchmal kann man auch zu viel reden. Ich als Prediger neige dazu auch, muss meine Frau manchmal sagen, nun hör mal nicht, und sappeln wir nicht so viel. Und so. Ja. Früher habe ich mich darüber geärgert, heute weiß ich, hast ja recht. Und man möchte, dass der andere glücklich ist. Wisst ihr, es geht nicht um dich, auch in der Gemeinde hier, das geht nicht um dich. Es geht auch nicht um Heiko und es geht auch nicht um Herrn Spinke oder wie sie alle heißen oder um mich oder wem auch immer. Es geht um Herrn Jesus. Und wenn das unser Anliegen ist, dass es um ihn geht, wir müssen als Christen immer so machen, zur Seite gehen und sagen, Jesus, und nicht ich, sondern zur Seite gehen, Jesus. Das meint ihr, wie viel Streit es vermieden werden könnte zwischen uns, wenn wir in ein Gespräch sagen, ich gehe zur Seite, mein Bruder, Jesus. Man steht Krisen gemeinsam durch. Und dann sagt der Sören Kierkegaard, dieser große Theologe, damit möchte ich schließen, der sagt einen Satz zum Schluss. Ich bin von Herzen dankbar für alle Niederlagen und Krisen, denn sie sind es, die mich immer wieder zurücktreiben in das Gebet und in die Arme Gottes. Dazu kann man wirklich Amen sagen. Das möchte ich auch. Ich möchte mit uns noch beten. Wenn ihr könnt, nur wenn ihr könnt, steht ihr dazu auf. Ansonsten bleibt ihr sitzen. Ja, Jesus, du siehst